Herzlich willkommen bei Vögel aber cool, dem Vogelguckerin-Podcast. Deinem Podcast rund um Vögel, Vogelgucken und Menschen, die sich für Vögel begeistern. Ich bin Silke und ich nehme dich mit in die Wunderwelt der Vögel. Schön, dass du heute dabei bist. Ich spreche hier heute mit der Verhaltensbiologin Claudia Wascher. Sie ist Associate Professor an der Anglia Ruskin University in Cambridge und forscht dort zu Vögeln. Herzlich willkommen, Claudia.
Hallo, schön hier zu sein.
Wir haben ja neulich schon ganz lange über deine Forschung gesprochen, weil ich dich für mein Buch interviewt habe. Und ich freue mich total, dass du gleich zugesagt hast, auch nochmal in meinem Podcast zu Gast zu sein. Schön, dass du da bist.
Ja, danke vielmals für die Einladung.
Ja, super, dass es klappt. Ich finde deine Forschung nämlich so, so spannend. Ich habe ja gerade schon gesagt, du machst Verhaltensforschung an Vögeln. Ich habe mir davor immer sowas wie Intelligenzforschung drunter vorgestellt, aber das machst du ja nicht wirklich. Wo ist denn da der Unterschied?
Also ich nenne das eigentlich lieber Kognitionsforschung. Also wir forschen an den kognitiven Fähigkeiten von unterschiedlichen Vögelarten. Und der Grund dahinter ist eigentlich, dass Intelligenzforschung, ich mag den Begriff nicht sehr. Also mit Intelligenz, das ist ja ein Begriff, der grundsätzlich bei Menschen schon sehr behaftet ist. Wir haben da alle eine genaue Vorstellung, was intelligent ist. Und das kann man eigentlich nicht so eins zu eins auf Vögel übertragen oder nicht eins zu eins auf Tiere übertragen. Und ich glaube, ein grober Unterschied ist, wenn wir über Intelligenz bei Menschen nachdenken, da gibt es ja den sogenannten Intelligenzquotiententest. Und das ist ja ein relativ umfassender Test, der sich dann so Dinge anschaut wie Sprachgebrauch zum Beispiel, quantitative Fähigkeiten, räumliche Fähigkeiten. Also da werden wirklich ganz unterschiedliche kognitive Fähigkeiten angeschaut. Und bei der Kognitionsforschung mit Vögeln ist es dann wirklich so, dass wir uns diese einzelnen modularen Fähigkeiten anschauen.
Also die einzelnen Bausteine der Intelligenz. Das klingt spannend, einerseits. Ich weiß aber, dass für viele Forschung mit Vögeln auch immer so ein bisschen gruselig klingt. So nach Kabeln, Skalpell, Labor und so. Da kommen wir vielleicht später noch zu. Lass uns erstmal über die Grundlagen deiner Forschung reden. Was forschst du denn mit den Vögeln?
Ja, also grundsätzlich arbeite ich hauptsächlich mit gruppenlebenden Vögeln. Und das ist bei Tieren, ich meine, die meisten Tierarten leben ja in Gruppen. Und damit da wirklich das Zusammenleben in der Gruppe tagtäglich fast gemanagt wird, brauchen die halt gewisse kognitive Leistungen.
Nur mal kurz, um alle mitzunehmen. Kognitive Leistungen, das sind quasi Denkleistungen.
Und man kann sich das durchaus vorstellen, wie bei Menschengruppen genauso. Wir müssen miteinander leben, wir müssen miteinander auskommen. Wir interagieren miteinander. In den Interaktionen ist es halt wichtig, dass man sich jetzt gut benimmt sozusagen bei Menschen. Das ist bei Vögeln genauso. Also wenn die aufeinandertreffen, dann kann es sein, dass die miteinander kämpfen, also dass die im Wettbewerb stehen um eine Ressource manchmal. Also wenn es zum Beispiel um Fressen geht, kann aber auch sein, dass die zusammenarbeiten müssen zum Beispiel. Also irgendwelche Raubtiere schneller zu sehen, um Raubtieren zu entkommen. Solche Dinge. Also da gibt es ganz, ganz viele soziale Interaktionen. Und ich bin halt da interessiert, welche kognitiven Fähigkeiten wirklich in diesen sozialen Interaktionen involviert sind und wie unterschiedliche Vögelarten wirklich das Zusammenleben managen auf einer tagtäglichen Basis sozusagen.
Das stelle ich mir super, super spannend vor. Bei uns Menschen das zu verstehen, ist ja schon eine Herausforderung und das dann auch noch bei Vögeln irgendwie nachvollziehen zu wollen. Wie sieht denn so ein Experiment, das du machst, konkret aus?
Die Experimente sind einer der schönsten Teile von meinem Beruf natürlich. Eben, ich habe schon den Intelligenzquotiententest beim Menschen erwähnt. Grundsätzlich, wenn man Forschung mit Menschen macht, ist das natürlich relativ einfach, weil man kann Menschen einen Fragebogen geben und die füllen einen dann diesen Fragebogen aus. Das geht natürlich bei Vögeln irgendwie nicht so gut. Also was wir als Verhaltensbiologen wirklich machen, ist, dass wir versuchen, Experimente zu designen, wo wir halt den Vögeln gewisse Fragestellungen liefern können und dann schauen, je nachdem, wie die Vögel auf diese Experimente reagieren, ob sie eine gewisse Fähigkeit haben oder nicht.
Hast du da ein konkretes Experiment, an das du denkst?
Also ein Beispiel kann ich geben. Also ich habe einen Versuch gemacht, der ist im Rahmen von Kooperation, weil Vögel im täglichen Zusammenleben kooperieren halt auch öfter. Und ich habe schon das Beispiel gegeben, wenn sie anderen Raubtieren irgendwie ausweichen müssen oder die entdecken müssen. Und eine Art, mit der ich arbeite, die Krähen, also die Rabenkrähen, die geben dann zum Beispiel im Gruppenzusammenhang Alarmrufe, die dann natürlich andere Gruppenmitglieder vor Raubtieren warnen können. Und da haben wir ein Experiment gemacht, dass wir den Krähen, die sind in einer Voliere gehalten, also wir haben da wirklich dann auch sogenannte Laborbedingungen, aber man darf sich das nicht so vorstellen, die Vögel sind nicht in einem Labor, sondern wir haben das in einem Wildpark in Österreich gemacht, wo die wirklich in ganz großen Außengehegen werden die gehalten. Das sind nicht wirklich Laborbedingungen, wie man sich das immer vorstellt, sondern eher, wir versuchen das sehr natürliche Gehege zu haben. In diesem Setting haben wir ein Playback-Experiment, heißt das auf Englisch, wo wir den Tieren Rufe von Artgenossen vorspielen. Und wir haben ihnen Rufe von anderen Krähen vorgespielt, die noch nie gesehen haben. Also die kannten die quasi nicht. Und dann hatten wir da unterschiedliche Individuen. Und manche von diesen Individuen haben wir als Reliable Cooperation Partner dargestellt, also als Kooperationspartner, die ehrliche Informationen weitergeben. Und das haben wir so ein bisschen stimuliert, indem wir da einfach eine tote Krähe hingelegt haben. Und mit einer toten Krähe, da werden die Artgenossen relativ nervös, weil wenn da eine tote Krähe liegt, könnte durchaus sein, dass da eine Gefahr damit verbunden ist. Und dann hatten wir aber auch Unreliable Cooperation Partner, also andere Krähen, andere Individuen, die falsche Informationen weitergegeben haben, Fake News sozusagen. Also wenn auch immer die gerufen haben, war da halt keine tote Krähe. Also da war keine sichtliche Gefahr für die Krähen, die wir getestet haben. Und da kam dann wirklich raus, dass wenn man das ein bisschen trainiert hat, also wir haben das ein paar Mal so wiedergespielt und dann haben die wirklich unterschiedlich auf diese zwei Modelle quasi reagiert, worauf wir dann schließen können, dass die Krähen wirklich zwischen den Individuen unterscheiden können und die Krähen da wirklich eine Assoziation machen, okay, ich reagiere jetzt unterschiedlich, je nachdem, ob mir da gute Information oder falsche Information quasi geliefert wird.
Okay, die sind also schlauer als wir Menschen, denn wir glauben ja auch mal gerne zum wiederholten Mal einer Person was, die vorher schon Fake News erzählt hat.
Genau, genau.
Du hast gerade das schon erklärt mit den Individuen, weil du bist da, als du das erste Mal erwähnt hast, einfach so drüber hinweggegangen. Ich glaube, das ist schon für viele interessant, sich das klarzumachen, dass jeder Vogel ein Individuum ist und dass die eigene Persönlichkeiten haben und eigene Entscheidungen auch treffen. Das hast du ja gerade schon mal so ein bisschen auch mit angerissen, dass ihr das tatsächlich auch sehen könnt oder merkt bei euren Experimenten. Aber du hast gerade gesagt, dass du denen was vorspielst, was falsch ist und was richtig ist. Das heißt, du verstehst, was die Krähen sagen.
Naja, in diesem Beispiel konnten wir es ja wirklich manipulieren. Also wir haben das wirklich als Experimentatoren konkret manipuliert, dass wir wirklich gesagt haben, wir haben da eine Situation geschaffen, wo es einmal falsch und einmal richtig war. Ein Teil meiner Forschung zurzeit ist wirklich, dass ich versuche zu verstehen, was die sagen. Und das ist ganz schön schwierig. Wir versuchen da zurzeit, diese unterschiedlichen Rufe zu kategorisieren. Und eine Sache, die man da vielleicht dazu sagen muss, Rabenkrähe gehören ja zu der Familie der Corviden. Und Corviden, da gibt es 120 unterschiedliche Arten.
Ja, zum Beispiel Elstern, Eichelhäher, Dohlen, Saatkrähen, Kolkraben.
Genau, genau, die fallen da alle darunter. Und die Familie der Corviden fällt unter Singvögel. Ich lächle da immer ein bisschen, wenn ich das erzähle, weil wenn Leute an Krähen denken, denken sie nicht gerade an Singvögel. Das muss man aber so ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil vokale Kommunikation, also das Singen und das fast ein bisschen miteinander sprechen, ist für Rabenkrähen im Sozialgefüge ganz, ganz wichtig. Also da wird ganz viel Information ausgetauscht. Ich habe schon erwähnt, der Alarmkontext, dass sich halt unterschiedliche Gruppenmitglieder warnen, aber auch Kontaktaufnahme ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Aspekt an Kommunikation in Krähen, dass Gruppenmitglieder in Kontakt bleiben können. Das ist wirklich up-to-date Forschung, also da sind wir gerade dabei, dass die auch individuelle Signaturen haben. Also Individuen klingen unterschiedlich, die haben dann teilweise unterschiedliche Call-Types, also unterschiedliche Ruftypen, die die verwenden. Ja, also wir sind da ganz verzweifelt daran, zu versuchen, das zu verstehen. Aber es ist sehr, sehr komplex. Dadurch, dass sie halt so unterschiedliche Ruftypen haben, es gibt zum Beispiel ganz starke geografische Unterschiede. Also es gibt sowas wie Dialekte. Unterschiedliche Gräbengruppen in unterschiedlichen Orten klingen unterschiedlich. Aber eben auch das Sozialgefüge spielt da eine große Rolle. Und ich habe zum Beispiel auch Forschung gemacht mit einer spezifischen Gruppe von Krähen in Spanien. Und das sind Kooperativbrüter. Und ich weiß nicht, ob du Kooperativbrüter schon einmal erklärt hast in deinem Podcast.
Das habe ich noch nicht.
Das ist ein Sozialsystem, das bei Vögeln eigentlich sehr, sehr häufig ist. Und wo sich nicht nur die Eltern um den Nachwuchs kümmern, sondern es kümmern sich andere Gruppenmitglieder um den Nachwuchs. Das sind oft auch Familienmitglieder, also oft sind es Geschwister aus den Vorjahren. Oft sind es aber auch Individuen, die von anderen Gruppen aus der Umgebung, die kommen dazu und die helfen dann den Eltern bei der Aufzucht. Und das findet man bei Vögeln relativ häufig. Das ist auch eine relativ interessante Parallele, weil der Mensch oft als Kooperativbrüter angesehen wird, weil da gibt es ja auch den berühmten Spruch, es braucht ein Dorf quasi und da helfen ja auch die Großeltern und Geschwister und wer nicht alle mithilft. Also das ist relativ ähnlich. Und bei Rahmkrähen ist es so, dass eigentlich in den meisten Gebieten in Europa sind die territoriale Brüter. Also es wird ein Paar in einem Territorium und die kümmern sich dann um den Nachwuchs. Aber in Spanien gibt es halt einen Ort oder ein Gebiet, wo die eben auch kooperativ brüten. Und das hängt ganz stark mit der Ökologie zusammen. Also die Rahmkrähe an sich kann das flexibel steuern, in welchem Sozialsystem sie zusammenleben. Und das hängt stark damit ab, welche Ressourcen zur Verfügung stehen. Und in Spanien ist es zum Beispiel so, es ist ein landwirtschaftliches Gebiet und es ist Low-Level Agriculture. Also es ist nicht sehr intensiv bearbeitetes Gebiet. Und was dort passiert, ist, dass die Bauern über den Winter eigentlich viel Getreide und so Zeug am Acker stehen haben. Also das wird gar nicht reingeholt, sondern das bleibt am Acker stehen. Und dadurch ist sehr viel Futter für diese Krähen zur Verfügung. Also die finden wirklich das ganze Jahr über sehr viel Futter. Was ein bisschen eine limitierende Ressource dort ist in dem Gebiet, ist Wald. Also es gibt relativ wenig Bäume und damit relativ wenig Nistplätze. Sprich, es gibt dort eine ökologische Situation, wo reichlich Futter gibt, aber es gibt eigentlich wenig Plätze, wo man Nest bauen kann. Und das bietet sich relativ gut an, dann diese Gruppen zu bilden, wo viele Individuen mithelfen, die Jungen aufzuziehen. Und dadurch haben dann auch die Individuen einfach einen größeren Bruterfolg. Und ich habe mich sehr dafür interessiert, da zu vergleichen, wenn diese Unterschiede im Sozialsystem sind. Zum Beispiel in der Kommunikation sprechen diese spanischen Krähen, die im Kooperativ brüten, anders als jetzt Krähen irgendwo anders in Europa.
Und tun sie das?
Ich kann die ganz finalen Ergebnisse noch nicht sagen. Also das ist wirklich was, was wir zurzeit stark analysieren. Sie haben unterschiedliche Ruftypen auf jeden Fall. Wir erwarten auch, dass sie mehr Ruftypen haben. Also dass sie wirklich ein komplexeres Vokalisationsverhalten haben. Aber da sind wir gerade dabei, das auszuwerten.
Okay, das heißt, ich lade dich einfach in nächstes Jahr, 2-3 Jahren nochmal ein und dann erzählst du uns das nochmal.
Es wird 2-3 Jahre dauern, aber ich komme sehr gerne wieder, ja.
Super, super spannend. Ich habe ja vorhin schon mal angekündigt, es gibt auch einen etwas gruseligeren Teil. Schon allein, wenn man das Wort Experiment benutzt, geht ja schon was los im Kopf. Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Ihr sitzt nicht in einem gekachelten Raum mit den Vögeln. Das fand ich ja gerade schon mal sehr gut. Aber was sind denn das für Vögel, an denen du da forschst?
Ja, und das ist ganz, ganz unterschiedlich. Gerade in Österreich mit der Population, das waren gefundene Nestlinge de facto. Also die Tiere haben wir wirklich aus den Tierheimen abgeholt, weil bei Gewittern fallen oft Junge aus dem Nest, werden dann irgendwo aufgesammelt und landen dann im Tierheim. Und mit solchen Tieren haben wir damals gearbeitet. Es ist ein bisschen unterschiedlich, in welcher Arbeitsgruppe man arbeitet. Und manche haben auch Lizenzen, um da wirklich Jungtiere aus den Nestern zu holen. und die dann Hand aufzuziehen. Und wir haben aber damals wirklich spezifisch mit ihnen gearbeitet aus dem Tierheim. Einige unserer Tiere waren wirklich Tiere, die teilweise als Haustiere gehalten wurden. Und ich würde jedem Hörer und jeder Hörerin wirklich absolut abraten davon, weil Rahmenkrähen leben in komplexen sozialen Strukturen. Für die ist es wirklich, wirklich wichtig, dass die auch ihre Sozialpartner haben, dass die tagtäglich mit diesen Sozialpartnern interagieren können. Also als Haustiere zu halten, das ist wirklich sehr, sehr bedenklich.
Ja, das ist eine ganz schlechte Idee und ist natürlich auch verboten. Ich finde es so spannend, dass ihr bei eurer Forschung bewiesen habt, wie ähnlich uns Vögel sind.
Ja.
Auch wenn viele das noch nicht wahrhaben wollen, dass Vögel oder Tiere ganz im Allgemeinen nicht so instinktgesteuert sind, wie wir das lange gehofft haben.
Ja. Super spannend. Nein, auf alle Fälle, das muss man auch wirklich hervorheben. Und wir lernen da immer noch so viel dazu und da gibt es auch noch so viel zu erforschen. Aber ich sage da immer, es ist halt Gruppenzusammenleben und die Nötigkeit, in einer Gruppe zusammenzuleben und gut miteinander auszukommen, das ist sehr, sehr anspruchsvoll und wir sehen das ja immer auch als Mensch, weil es gibt unterschiedliche Interessen. Auf der einen Seite möchte man natürlich seine eigenen Interessen durchsetzen und man möchte alles Futter für sich und man möchte sich so benehmen, wie man sich selbst benehmen möchte. Auf der anderen Seite sind da schon die Gruppeninteressen und manchmal ist es halt auch besser, in der Gruppe jetzt Futter erstmal zu teilen, weil dann zu einem späteren Zeitpunkt werde ich vielleicht auch von jemand anderen in der Gruppe etwas brauchen. Und diese komplexen Gruppenzusammenhänge und dieses komplexe Gruppenverhalten, das gibt es auch bei anderen Tierarten. Und da kommen natürlich unterschiedliche Primatenarten in den Kopf. Aber das gibt es auch bei Vögeln ganz, ganz oft. Und Krähen sind eine meiner Haupttierart-Modellsysteme, an denen ich arbeite. Aber ich habe auch Forschung gemacht an anderen Vogelarten. Und zum Beispiel ein relativ neues Paper von mir, wo wir die Krähen und Hühner verglichen haben. Und da haben wir ein Lernexperiment gemacht. Also wir haben den Tieren immer zwei Futterschüsseln gegeben. Die Futterschüsseln waren aber zugedeckt mit einem Pappdeckel. Und diese Pappdeckel hatten immer unterschiedliche Farben. Also eine war blau und eine war orange. Und dann haben wir für unterschiedliche Tiere eine Assoziation zwischen einer Farbe und dem Futter hergestellt. Also es war immer nur einer dieser Container mit Futter gefüllt und das wurde immer mit einer bestimmten Farbe signalisiert. Also es war entweder der blaue Container oder der orangene Container, der immer Futter hatte. Und die Tiere lernen das relativ schnell und wir haben da gezeigt, dass das Krähen und Hühner wirklich gleich schnell gelernt haben, diese Assoziationen herzustellen. Also dieser Gedanke von wegen, ja, das dumme Huhn, was man da oft so denkt, würde ich so nicht unterschreiben. Und du hast vorhin schon angesprochen bei den Rufen mit den individuellen Unterschieden. Und das war auch wieder was, was wir bei diesem Lernexperiment ganz massiv gesehen haben, dass sowohl bei den Krähen als auch bei den Hühnern waren massive individuelle Unterschiede. Also manche Tiere innerhalb von 3 Sessions wussten die das. Also das ist wahnsinnig schnell. Und wir hatten bei beiden Gruppen auch Tiere, die das in 150 Durchgängen nicht gelernt haben. Das würde ich versuchen, Leuten näher zu bringen, dass es vielleicht weniger darauf ankommt, diese unterschiedlichen Arten. Krähen sind jetzt nicht zwangsläufig so viel intelligenter als andere Gruppen. Sie sind sehr berühmt als eine intelligente Gruppe. Sie sind aber ganz bestimmt unter den Vögeln nicht die einzigen, die diese Fähigkeiten haben. Und es gibt aber ganz starke individuelle Unterschiede. Und da sind wir gerade dran, das auch besser zu erforschen.
Das finde ich auch super, super spannend. Also weil man ja das immer so verallgemeinert, wie schlau sind Vögel, Delfine oder so. Und dass ihr damit tatsächlich bewiesen habt, dass man das gar nicht sagen kann. Wir können ja auch nicht von uns Menschen sagen, Menschen sind intelligent. Bezweifelt man gerade aktuell, glaube ich, sowieso sehr. Aber dass das bei Vögeln genauso ist oder bei Tieren, bei allen Tieren, dass es immer wieder auf das Individuelle runterzubrechen ist.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch, glaube ich, extrem wichtig, weil wenn man immer schon reingeht mit einer Voreinstellung, dass jetzt eines besser ist als das andere, dann hat man ein eingeschränktes Blickfeld.
Wir haben ja neulich schon mal ganz lange geredet und jetzt nochmal und es waren immer noch für mich ganz viele neue Aspekte mit dabei.
Es gibt auch Mehrteile. Ich meine, wir haben jetzt halt über einen Bruchteil der Forschungen gesprochen, gell? Also wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden. Also da ist Material für mehr.
Cool. Ja, haben wir ja vorhin schon gesagt, ne? Dann kommst du also einfach wieder. Aber ich glaube, für ganz, ganz viele Leute war dieser winzig kleine Einblick in deine Forschungsarbeit schon super, super interessant. Für mich war er das jedenfalls. Vielen Dank, Claudia, dass du uns von deiner Arbeit erzählt hast.
Ja, danke vielmals nochmal für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht und hat mich gefreut, mit dir zu quatschen.
Oha, jetzt haben Claudia und ich ganz vergessen anzustoßen. Das war nämlich eine Jubiläumsfolge. Es gibt Vögel aber cool, den Vogelguckerin-Podcast, seit einem Jahr. Und es sind schon 30 Folgen erschienen. Aber ohne dich wäre das hier natürlich alles Quatsch. Also, danke, dass du da bist und mit mir gehst auf diese Reise in die Wunderwelt der Vögel. Noch viel mehr Spannendes von Claudias Forschung mit Krähen und Hühnern erfährst du in meinem Buch »Die Superkräfte der Vögel«. Es erscheint am 20. September 2023 und du kannst es schon jetzt vorbestellen. Dann bekommst du es vielleicht sogar ganz exklusiv vorab zugeschickt. Und du tust mir einen Gefallen, weil du dem Buchhandel damit signalisierst, dass es ein spannendes Buch ist. Du kannst natürlich auch über die Autorenwelt vorbestellen. Da unterstützt du mich und alle anderen AutorInnen besonders, weil die Autorenwelt uns ein bisschen was von dem Buchhandelsrabatt abgibt, ohne Mehrkosten für dich. Alle Links, auch zu Claudias Forschung, findest du wie immer in den Shownotes und unter vogelguckerin.de. Tja, der Countdown bis zu meiner Buchveröffentlichung läuft also. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören, sind wir noch näher am Veröffentlichungstag. Und bis dahin, lass mehr Vögel in dein Leben.